Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Mikros Dynamis. Mein Name ist Alexander Schmidt. Und gleich mal vorab eine Programmänderung. Eigentlich hatten wir ja vorgehabt, heute den zweiten Teil des Vortrags von Frau Mirna Stieler zu senden zum Thema Synagogenbau in Deutschland nach der Shoah, nach dem Holocaust. Diesen zweiten Teil werden wir auf eine andere Sendung verschieben. Wir haben einige Anregungen unserer Hörer bekommen und deshalb möchten wir diese Sendung gerne nach hinten schieben. In der heutigen Sendung hören Sie drei folgende Themen. Und zwar zunächst einen Text aus der Apostelgeschichte und einer Transformation der Gedanken des Simon Petrus. Ferner hören Sie etwas über Sinti- und Roma-Mission und auch eine Buchrezension zum Thema Ein Panorama des erlebten Antisemitismus. Es ist eine Art Analyse des Antisemitismus in Deutschland, die Ari Charus-Chalikar unternommen hat. Sie hören eine Rezension des Buches von Chalikar von Ulrich Sam. Diese Rezension ist auf israelnetz.com erschienen und diesen Text können Sie dort bequem nachlesen. Vielen Dank auch an die Redaktionsleitung Dana Novak vom Israelnetz für die Einwilligung zur Veröffentlichung dieses Textes auch im Radio. Ihnen einen herzlichen Dank fürs Einschalten und eine angenehme Zeit mit unserer Produktion. Was Gott reinigte, erkläre du nicht für unrein. Der Apostel Petrus denkt gründlich nach. In Apostelgeschichte 10 lesen wir eine bemerkenswerte Geschichte von dem Christenapostel Petrus und einem nichtjüdischen Menschen Cornelius. Es war in Caesarea ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann einer Truppe von 100 Elitesoldaten. Cornelius war ehrfürchtig und gottfürchtend, zusammen mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Spenden gab und immerzu zu Gott flehte. Cornelius sah einen Engel Gottes und geriet in Furcht. Der Engel sagte: Deine Gebete und deine Spenden stiegen hinauf zum Gedenken vor Gott. Der Engel machte eines deutlich: Durch Gebete und Spenden wurde Cornelius' Suche nach Gott deutlich. Cornelius' Suche war nicht vergeblich, sein Weg war intuitiv richtig. Er spürte die Notwendigkeit von Opferbereitschaft und der Hinwendung zu Gott. Ferner wird zu Cornelius gesagt: Schicke Männer nach Joppe und lass Simon holen. Aber halt einmal, es gab in Joppe wahrscheinlich mehrere Menschen, die so hießen, und zufällig gab es auch in dem Haus, in dem dieser besagte Simon lebt, einen weiteren Simon. Aber der Cornelius sollte den richtigen Simon holen, nämlich Simon Petrus. Der andere Simon im Haus kann im Moment gar nicht helfen. Gott hat ihm keine Vision geschenkt. Simon Petrus sah jedoch in der Vision, wie er Tiere essen musste, die für Menschen jüdischen Glaubens unrein waren. Petrus fühlte sich noch den jüdischen Speisevorschriften verpflichtet, weil er es gewohnt war. Gott hat den anderen Simon nicht so vorbereitet wie eben Simon Petrus. Kurzum, dieser Simon Petrus wird dir sagen, was du tun sollst, Cornelius. Der Apostel Petrus denkt gründlich nach. Doch was macht Petrus genau? Wo hält sich Petrus eigentlich auf? Simon Petrus blieb viele Tage in Joppe und zwar bei Simon, einem Gerber. Cornelius lebt in Caesarea, in einem Städtchen, das nördlich von Joppe liegt und ungefähr 45 Kilometer entfernt ist. Heutzutage würde die Reise mit dem PKW oder mit der Bahn ungefähr eine Stunde dauern, doch damals in der Antike musste man ungefähr 10 Stunden zu Fuß zurücklegen. In der Apostelgeschichte heißt es weiter: Petrus blieb also viele Tage in Joppe im Hause des Gerbers Simon. Die Erwähnung des Berufs von Simon ist hier von Bedeutung. Bei den Juden waren die Gerber verrufen. Der Kontakt mit Tierkadavern und Häuten ließ diese Berufsgruppe in ihren Augen zeremoniell unrein sein. Die Tatsache, dass Petrus bei Simon lebte, beweist, dass er nicht länger seinen jüdischen Vorurteilen anhing. Zu dem Städtchen Joppe, wo sich der Apostel Petrus aufhält, lässt sich noch etwas sagen. Vielleicht erinnerte sich Petrus in Joppe an Salomo, den König Israels. Vielleicht dachte er an Salomos Abkommen mit dem heidnischen König Hiram. Hiram war König von Tyros. Er kontrollierte die großen Holzvorkommen im Libanon. Der Hiram ist freundlich zum König David gewesen, er lieferte Bauholz, mit dem König Salomo einen Tempel für den Herrn baute. Salomo schickt Arbeiter, die beim Fällen der Bäume helfen. Die Stämme sollten dann zum Mittelmeer, als Flöße bis an eine Stelle nach Joppe und danach über Land nach Jerusalem gebracht werden. Wir halten noch einmal fest, der Cornelius lebt in Caesarea und Petrus in Joppe. Beide sollen sich treffen. Petrus war ein Apostel der neu entstandenen christlichen Gemeinschaft. Und was charakterisiert Cornelius? Cornelius war ehrfürchtig. Er war fromm. Er hat Gott gefürchtet, er und sein ganzes Haus. Er gab dem Volk viele Spenden und er betete immerzu zu Gott. Cornelius war ein rechtschaffener Mann, er war gerecht. Cornelius fürchtete Gott und er hat ein gutes Zeugnis bei den jüdischen Menschen gehabt. Cornelius selber war kein Jude, er war anderer Abstammung. Cornelius war Ausländer, ein Fremdling. Und noch zwei Eigenschaften charakterisieren Cornelius. Dieser fastete nämlich und betete, und er befolgte zur Stunde die Anweisung vom Engel Gottes. Cornelius war kein Jude und auch kein Christ, und er hatte bereits einen sehr guten Lebenswandel. Ich denke hier wieder an den Bau des Tempels in Jerusalem. Das Holz beispielsweise kam auf dem Seeweg über Joppe nach Jerusalem. Der Apostel Petrus sollte von Joppe aus den Cornelius besuchen. Alles Holz und alle Steine für den Tempel wurden im Steinbruch nach exakten Vorgaben zurechtgehauen. Sie wurden zuvor ganz zugerichtet und sie kamen fertig behauen aus dem Steinbruch. Wenn die Teile nach Jerusalem gebracht worden waren, konnten sie ohne eiserne Werkzeuge zusammengesetzt werden. Sie waren bereits fertig. Jemand hat sich vorher gründlich Gedanken gemacht und eben alles vorbereitet. Das ist vergleichbar mit dem Wirken des Geistes Gottes. Diesem Wirken sollten wir Raum geben, um auch den vorbereiteten Segen zu bekommen. Im Leben des Cornelius war Gott schon lange am Wirken, lange bevor der Apostel Petrus nach Joppe kam. Cornelius musste jetzt nur noch den Heiligen Geist empfangen, sozusagen als Sahnehäubchen, und die Taufe annehmen. Er sollte dem sogenannten lebendigen Tempel der Christen hinzugefügt werden, um in einem bildhaften Vergleich zu sprechen. Der Tempel des Königs Salomo wurde in der Stille gebaut. Genauso wird auch der sogenannte lebendige Tempel der Christen auch heute gebaut. In der Stille. Kein Hammer noch Beil, Axt, Meißel oder dergleichen wurden im Tempel bei seinem Erbautwerden gehört. So, und jetzt wieder zurück zu unserem Christenapostel Petrus. Dieser denkt nämlich gründlich nach. Petrus weigerte sich ja zunächst, die Speise zu essen, die er in der Vision gesehen hat. Er sagte, keineswegs, Herr. Und das ist ein Widerspruch in sich, denn wer keineswegs sagt, der sollte nie Herr hinzufügen. Und wer ehrlich Herr sagt, wird nie keineswegs hinzufügen. Petrus durfte sozusagen nur rituell reine Speise, also koscheres Essen, zu sich nehmen. Doch der Apostel Petrus denkt gründlich nach. Gott führte hier etwas Neues ein. Sehen wir uns folgendes Bild an. Die sogenannten Heiden, also in der Vision die unreinen Tiere und Vögel, sollten genauso wie die Juden, also die reinen Tiere und Vögel, den Heiligen Geist empfangen. Heiden und Juden sollten gleicherweise den Geist empfangen. Nationale und religiöse Unterschiede gelten in der neu entstandenen christlichen Religion nicht mehr. Gläubige an Jesus Christus unterschiedlicher Nationalität sollen in der christlichen Gemeinschaft dieselbe Stellung haben. Der Apostel Petrus macht sich also auf den Weg und verkündigt das Evangelium. Vereinfacht gesagt stellte er den Zuhörerinnen und Zuhörern folgende Frage: Willst du die Vergebung der Sünden erfahren? Dann glaube an Jesus Christus. Dieser starb für dich. Daraufhin kamen Menschen zum Glauben an Jesus Christus und sie bekamen den Heiligen Geist. Ganz einfach. Man beachte den biblischen Ausdruck. Zitat, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Diese sogenannten Heiden wurden auf die gleiche Weise gerettet wie die Juden. Durch einfachen Glauben an Jesus Christus. Es gab hier keine Vorbedingung. Die Heiden mussten nicht erst das ganze Gesetz halten, sich beschneiden lassen oder sonst eine Anordnung bzw. ein Ritual befolgen. Man beachte auch die Reihenfolge der Ereignisse im Zusammenhang mit dem Empfang des Heiligen Geistes durch die sogenannten Heiden. Sie hörten zuerst das Wort, das heißt, sie glaubten, danach empfingen sie die Gabe des Heiligen Geistes und schließlich wurden sie getauft. Das ist die Reihenfolge der Ereignisse, die sie auch in unserem Zeitalter für Menschen jüdischen Glaubens und auch für unreligiöse Menschen gleichermaßen gilt. Gott beruft sich aus verschiedenen Völkern ein Volk für seinen Namen. Der Apostel Petrus denkt gründlich nach. Und noch eine letzte Info zum Text aus der sogenannten Apostelgeschichte. Es ist oft herausgestellt worden, dass wir hier in drei aufeinanderfolgenden Kapiteln die Bekehrung von Nachkommen aller drei Söhne Noahs finden. Noah war einer der wenigen Überlebenden der großen Katastrophe, der Sintflut. Wir finden zunächst den äthiopischen Kämmerer, der entstammte zweifellos der Linie Hams. Wir finden Saulus von Tarsus, der war ein Nachkomme Sams. Und nun in diesem 10. Kapitel der Apostelgeschichte finden wir Cornelius, einen der Nachkommen Japhets. Das ist ein deutlicher Beweis für die Tatsache, dass das Evangelium für alle Rassen und Kulturen gilt und in der Nachfolge des Christus Jesus alle diese natürlichen Unterschiede unwichtig werden. So wie Petrus im Kapitel 2 der Apostelgeschichte die Schlüssel des Reiches benutzt, um die Tür des christlichen Glaubens für die Juden aufzuschließen, so sehen wir, wie er in Kapitel 10 der Apostelgeschichte dasselbe für die sogenannten Heiden tut. Es hat sich also gelohnt, dass der Apostel Petrus gründlich nachgedacht hat. Vielleicht sollten wir heute auch über eine Sache gründlich nachdenken. Und vielleicht sollten wir uns auch aufmachen, um jemandem das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Sieg über den Stolz, die Wahrheit macht uns frei. Ein Text von Hans-Martin Dern. Viele Zigeuner denken, wenn ich mich bekehrt habe, also wenn ich Jesus in mein Leben eingeladen oder mich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden habe, dann ist mein geistliches Leben in Ordnung und ich kann fröhlich meines Glaubensweges ziehen. Es klingt sehr einfach und schön, nur leider hat diese Sache einen Haken. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Wie viele Roma und Sinti kenne ich, die begeistert einen Anfang mit Jesus gemacht haben, sich taufen ließen und bald wieder von der Bildfläche des Gemeindelebens verschwunden waren? Wie viele Menschen bekehren sich, weinen über ihre Sünde, geloben ein anderes Leben und bald schon tauchen sie wieder in das bunte Treiben der Welt ein und werden weggezogen vom schmalen Weg der Nachfolge? Andere wiederum folgen Jesus nach und besuchen regelmäßig ihre Gemeinde. Aber von der Freude der Jesus-Nachfolge, vom Siegesleben eines Christen ist nicht viel oder gar nichts zu sehen. Ist das nur ein Problem der Sinti und Roma, der Gypsies und all der anderen Zigeunerstämme? Ist es nicht ebenso auch in deutschen, amerikanischen, russischen, slowakischen Gemeinden der Fall? Wo drückt der Schuh, was belastet uns, dass wir nicht sorgenfrei, unbekümmert, freudig und voller Vertrauen auf die Leitung durch den Heiligen Geist unser Leben als Christen in Anführungszeichen feiern? Wir sind Kinder des allmächtigen Vaters im Himmel, des Gottes, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Warum leben wir nicht so? Was bremst uns aus? Die Täuschung. Ich habe den Eindruck, dass das größte Problem im Herzen des Menschen, egal ob Rom, Sinto oder Gaudio, also nicht Zigeuner, der Stolz ist, der mit großem Selbstvertrauen und dem Streben nach Machtkontrolle und andere einhergeht. Satan ist eine Realität. Sind wir uns dessen bewusst, dass er vor allem das Leben von Christen attackiert? Dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe, seine feurigen Pfeile abschießt, seine Waffen einsetzt, um Christen außer Gefecht zu setzen und unfähig zur Glaubensfreude zu machen? Seine Hauptwaffen sind Lüge, Täuschung und Betrug. Und eine der größten Lügen wird wahrscheinlich diese sein. Ein wahrer Christ braucht sich nicht zu schützen, er ist automatisch in Sicherheit. Wir als Christen haben mit Satan und den Dämonen nichts mehr zu tun. Jesus sagt deutlich, dass Satan der Vater aller Lüge ist. Die einzige Waffe, die ihn enttarnt und uns freisetzt, ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist ausschließlich Jesus Christus, nichts und niemand sonst. Der Stolz hat viele Gesichter. Wenn sich Stolz in meinem Herzen als Christ breit machen möchte, habe ich vorher den Gürtel der Wahrheit angelegt und widerstehe ich der Versuchung und Täuschung Satans? Will ich den Sieg davontragen und den Stolz widerstehen? Stolz hat viele Gesichter und kann oft unbemerkt mein Herz in Beschlag nehmen. Ein paar wenige Beispiele. Ich sage zwar, ich will Gottes Willen tun, im Alltag lebe ich aber nach meinem Willen. Ich rede viel von Teamarbeit, stelle meine Ideen und Meinungen aber über die der anderen. Ich möchte lieber andere und auch Mitchristen beherrschen, als mich in Selbstbeherrschung zu üben. Ich mache einen bescheidenen Eindruck, indem ich sage, ich habe keine eigenen Bedürfnisse. Mir fällt es schwer zuzugeben, dass ich mich geirrt oder einen Fehler gemacht habe. Oft denke ich, ich bin demütiger und geistlicher als andere. Jesus Christus macht mich frei. Was kann ich tun, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen? Wie kann ich ganz neu die Freude an Jesus erleben und in der ersten Liebe leben? Je mehr ich die Bibel betend lese, desto klarer werden mir zwei Dinge. Wie groß und herrlich mein Gott Jesus Christus ist. Ihm kann ich zu 100% vertrauen, in allen meinen Lebenslagen, ob sie menschlich positiv, negativ oder verzweifelnd, hoffnungslos aussehen. Er ist der Herr. Zum anderen werde ich erkennen, wer ich in Christus bin. Ein geliebtes Kind Gottes, ein Heiliger, ein Miterbe Christi und vieles mehr. Ich bin als Nachfolger Jesu kein hilfloses Opfer mehr, das auf jeden Betrug des Satans hereinfallen muss. Ich kann und muss Widerstand leisten, dazu ruft uns die Bibel an so vielen Stellen auf. Im Licht der Wahrheit kann ich meinen Stolz erkennen, bewusst und laut bekennen und mich von ihm trennen. Jesus Christus gibt mir die Möglichkeit und Kraft dazu. Jesus Christus macht mich frei von aller Gebundenheit, sodass ich in der Freude der Kinder Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein kann, egal welcher Nationalität ich angehöre. Ich bin ja eine neue Kreatur mit hineingenommen in den Leib Christi, wo es keine Unterschiede mehr gibt in ihm. Vergleiche Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 18. Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Text von Hans-Martin Dern. Roma und Sinti-Arbeit in Bötzingen.
Der neudeutsche Antisemit. Ein Panorama des erlebten Antisemitismus. Ari Charus-Schalika hat Antisemitismus in vielen Ausprägungen erlebt. Sein aufrüttelndes Buch schildert dies ausführlich. Der Autor nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Eine Rezension von Ulrich Sahn. Ist Antisemitismus wirklich nur ein Problem der Rechten? Wer die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität, PMK, des Bundeskriminalamtes liest, wird die Frage bejahen. Demnach wurden im Jahr 2018 bundesweit 1.468 antisemitische Straftaten begangen. 1.381 davon ordnete die Polizei Tätern mit politisch rechter Motivation zu, was gut 94% entspricht. Ein anderes Bild zeigt hingegen die Studie Jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld. Hier gaben Opfer von antisemitischen Gewaltdelikten in 81% der Fälle an, dass bei körperlichen Angriffen die Täter einer muslimischen Person oder Gruppe angehört hätten. Und nun kommt Ari Charus-Schalika und schildert in seinem Buch mit dem Titel Der neudeutsche Antisemit ein umfangreicheres Bild, als es diese Statistiken tun, und zwar aus eigenem Erleben. Schalika ist weder Historiker noch Nahostexperte, wie sie sich in den deutschen Medien tummeln. Doch der 41-Jährige hat von seiner Kindheit in Berlin-Wedding bis zum israelischen Militärsprecher eine denkwürdige Karriere hingelegt. Das verleiht ihm eine Expertise, die weder deutsche Forscher in ihrem akademischen Elfenbeinturm noch die zahllosen Experten in den Medien aufweisen können. Denn er war dabei. In seiner Jugend half Schalikar den Eltern auf dem Wochenmarkt an der Möckernbrücke in Kreuzberg billige Kleidung zu verkaufen. Eine arme jüdische Familie aus dem Iran unter armen muslimischen Familien aus der Türkei. Das ging so lange gut, bis seine Freunde merkten, dass er Jude sei. Er schreibt, kein anderer jüdischer Deutsch-Israeli hatte und hat weiterhin das Glück, Vorurteile und Hass von Seiten der neuen deutschen Antisemiten gegenüber den Juden und dem jüdischen Staat am eigenen Leibe so extrem und so facettenreich kennenlernen zu dürfen wie ich. Sei es in den 90ern in Berlin-Wedding unter Muslimen, während meiner Dienstzeit als offizielles Sprachrohr der israelischen Verteidigungskräfte im täglichen Kontakt unter anderem mit hunderten deutschen Journalisten und linksextremen Aktivisten oder seit 3 Jahren auf meiner Facebook-Fanpage, auf der tausende Deutsche ihre Meinung posten. Von diesen Erfahrungen profitiert sein aufrüttelndes Buch, denn er bringt ausführlich Zitate aus den Kommentaren, die auf seiner Facebook-Seite aufgeschlagen sind. Deren Verfasser reiben sich daran, dass er zugleich Jude, Deutscher und am Ende sogar ein offizieller israelischer Sprecher ist. Schon in seiner Jugend erlebte er in Berlin-Wedding einen Spießrutenlauf. Unter Türken, Libanesen, Syrern und Palästinensern war er oft brutaler Gewalt und dem blinden Hass gegen Juden ausgesetzt. Er wurde von der Schule verwiesen, weil er wegen seiner Erlebnisse aufbrausend und nicht so diszipliniert war, wie es seine Lehrer von ihm erwarteten. Auf seinen Tisch waren antisemitische Sprüche gekritzelt, doch das wurde ihm zur Last gelegt. Der Lehrer, Herr K., erklärte, dass Rassismus nicht geduldet werde und verwies ihn von der Schule. Wie Schalikar in seinem Buch schreibt, sei der Lehrer nach 15 Jahren zu einer Lesung aus seinem früheren Buch »Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude« in die Synagoge Fasanenstraße in Berlin gekommen. Herr K. entschuldigte sich und sagte, »Ich wusste nicht, dass sie Juden waren.« Das zeigt, dass der Lehrer nicht einmal mit seinem Schüler geredet hatte, ehe er ihn aus der Schule ausschließen ließ. Als Militärsprecher, Regierungsbeamter und fleißiger Schreiber in den sozialen Netzwerken traf Schalikar viele Deutsche. In seinem Buch nimmt er kein Blatt vor den Mund und kritisiert namentlich bekannte Korrespondenten und Politiker, wie sie mit ihren Meinungsstücken nur 70 Jahre nach dem Holocaust in Deutschland den Antisemitismus offen schüren. Die vermeintlichen Verpflichtungen gegenüber Israel werden relativiert durch konsequent einseitige Berichte. Beliebt ist die Herausstellung erschossener palästinensischer Jugendlicher, ohne dass deren Mordversuche an Juden, Israelis, mit Messerattacken und Terroranschlägen erwähnt würden. Raketenangriffe auf Israel sind nur eine Fußnote in Darstellungen israelischer Militäreinsätze. In der deutschen Öffentlichkeit, die sich zum großen Teil über ARD, CDF und die großen Zeitschriften informiert, schüre das unweigerlich eine anti-israelische und letztlich auch antisemitische Stimmung, weil Israelis oftmals mit Juden gleichgesetzt würden. Doch es ist nicht nur die Berichterstattung. Es ist auch der akademische Neid und der Hass auf israelische Künstler, der sich in der Boykottbewegung äußert. Schalikar sieht die Gefahren bei der neu erstarkten Rechten, der er ein Kapitel widmet, aber genauso auch in der Rolle der intellektuellen Linken. Zitat, ihre pazifistische Einstellung sagte ihnen zudem, dass im Falle eines Konfliktes, in den Israel verwickelt ist, die israelische Armee automatisch der Aggressor ist und ausnahmslos unverhältnismäßig vorgeht, während arabischer Terror als eine Art legitimer und romantischer Freiheitskampf angesehen wird. Die Problematik innerhalb der christlichen Kirchen, die Schalikar prägnant beschreibt, wäre ein weiteres Buch wert. Genauso wie die vielleicht tragischste Variante des Antisemitismus, der jüdische Selbsthass, dem Schalikar wiederholt persönlich begegnet ist. Namentlich erwähnt er sogenannte Alibi-Juden, wie die Professoren Moshe Zimmermann, Moshe Zuckermann und den ehemaligen Botschafter Avi Primor. Sie alle hätten in Israel nichts mehr zu sagen, in deutschen Medien würden sie aber wie authentische Sprecher Israels vorgestellt. Gegen Ende seines Buches stellt Schalikar fest, Es ist schlicht und einfach die Hölle auf Erden, auf dieser Welt Jude zu sein. Und dennoch behauptet er optimistisch, nichtsdestotrotz kann ich bezeugen, dass Deutschland größtenteils für die Juden sicher ist und kein Zweifel daran besteht, dass Juden heute, mehr als je zuvor, zu Deutschland gehören. Auch aufgrund von Chalikars Analyse fällt es allerdings schwer, diesen Optimismus in Bezug auf Deutschland zu teilen. Vielleicht sollte man seinen Satz ergänzen, ja, Deutschland ist für Juden sicher, vorausgesetzt, dass die Juden sich nicht als solche zu erkennen geben. Damit Deutschland wirklich für Juden sicher wird, muss ein grundlegendes Umdenken stattfinden.
Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, die heutige Sendung neigt sich ihrem Ende zu. Wir haben heute nachfolgende Themen behandelt: Cornelius und eine Transformation der Gedanken des Simon Petrus. Hier ging es um einen Abschnitt aus der sogenannten Apostelgeschichte, einem Buch des Neuen Testaments in der Bibel. Danach folgte ein Text von Hans-Martin Dern, der mit seiner Frau Sandra in der Roma- und Sinti-Arbeit in Bötzingen tätig ist. Und im dritten Abschnitt hörten Sie eine Buchrezension von Ulrich Sahm. Der Buchtitel »Der neudeutsche Antisemit – Gehören Juden heute zu Deutschland? Eine persönliche Analyse?« erschienen im Hendrich und Hendrich Verlag. In diesem Buch schildert Ari Charus Chalikar seine Erfahrungen mit Antisemitismus. Chalikar schildert sehr persönlich die Folgen von Judenhass auf sein Leben, auf Deutsche mit jüdischem Glauben und auf Israelis jeglicher Religion. Die Sprecherin des dritten Teils war Jennifer Thiessen. Und ich habe das Gefühl, dass der Themenblock jüdisches Leben bei Mikros Dynamis die Hörer polarisiert und sehr unterschiedlich auf- oder wahrgenommen wird. Das merke ich an den recht unterschiedlichen Rückmeldungen. Eine Hörerin schreibt beispielsweise: Ich finde es nämlich manchmal gar nicht so leicht, eine Meinung zu Israel und seiner Politik zu haben, die biblisch ist und eine Mitte zwischen Zionismus, also alles gut und richtig finden, was Israel tut, und Antisemitismus, ausgeprägte und einseitige Kritik, zu finden. Viele Christen neigen zu Zionismus, ist mein Eindruck, und heißen fast alles gut, was Israel tut. Ich hoffe, die Ambivalenz des Themas wird in deinen Sendungen zum Ausdruck kommen. Ja, und das hoffe ich auch, dass diese Ambivalenz zum Ausdruck kommt. Vielen Dank für dieses Feedback. Wir versuchen natürlich zuallererst in unseren Sendungen über jüdisches Leben unsere Hörer zu informieren. Und hier konzentrieren wir uns auf jüdisches Leben in Deutschland. Gerne können Sie uns Ihre Wünsche, Anregungen oder Themenvorschläge mitteilen. Vielleicht haben Sie ja zu einem bestimmten Thema viele Fragen und vielleicht würden Sie es begrüßen, wenn wir das bei Mikros Dynamis thematisieren würden. Schreibt uns, ruft an, kommt vorbei, wir nehmen uns Zeit für Sie. Unsere Sendezeit für heute ist vorbei. Alexander Schmidt verabschiedet sich am Mikrofon von allen Hörerinnen und Hörern. Danke fürs Zuhören und wenn Sie möchten, bis nächste Woche. Bis dahin eine gesegnete und gute Zeit. Tschüss.